Dieser Podcast wird präsentiert von ZDB Consulting.
Finanzszene, der Podcast. Jede Woche zu Themen aus der Banking-, Fintech- und Payment-Branche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Finanzszene, der Podcast. Heute wieder mit unserem Experten Jochen Siegert und mir, Christian Kirchner von Finanzszene. Ja, heute ist es ein kleines bisschen länger geworden, deswegen fasse ich mich im Intro kurz. Wir sprechen über die, wie ich finde, Sensation, dass die DK für den Sparkassensektor mit einem mit 0,1% gepreisten Standardprodukt in der geförderten Altersvorsorge um die Ecke kommt. Wir sprechen über die Frage, wer hat eigentlich der UniCredit die Commerzbank-Aktien zugeschmissen und haben da einen ganz guten, empirisch belegten Verdacht. Wir reden über die Umwälzung im Transaction- und Investment-as-a-Service-Markt, weil sich mit HSBC Transaction Services ein sehr prominenter Akteur zurückzieht. Bevor es losgeht, gibt es noch eine kleine Werbeunterbrechung. Danke an den Sponsor und Partner von Finanzszene ZDB Consulting. Und danach geht's schon los.
Financial Services sind deine Leidenschaft? Dann ist dieser Podcast genau richtig für dich. Sound of Finance, ein Podcast von ZDB, der Unternehmensberatung für Finanzdienstleister. Wir sprechen mit ExpertInnen über alles, was die Branche bewegt und woran wir gemeinsam arbeiten. Künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Vertrieb, Prozessoptimierung, Nachhaltigkeit, Regulierung, Compliance. Ein Podcast, alle relevanten Themen. Sound of Finance. So klingt Financial Services. Jetzt abonnieren.
Hallo Jochen, herzlich willkommen zum Podcast in dieser Woche.
Hallo Christian.
Journalisten neigen ja zur Übertreibung, aber ich glaube, das Wort Sensation ist gemessen an dem, was wir in dieser Woche von einem Akteur zum Altersvorsorgedepot gehört haben, durchaus angemessen. Siehst du das anders?
Ja, Sensation finde ich ein bisschen große Worte, aber du sprichst wahrscheinlich über die DK. Aber zumindest kann man sagen, es geht ja doch.
Ja, also es geht darum, dass die DK ihr Standardprodukt als Altersvorsorgedepot ab Januar zu Gesamtkosten von 0,1% anbieten will. Und zwar wird die Vertragsebene, Depotebene komplett kostenlos sein. Und auf Produktebene gibt es einen ETF auf den MSCI World, beziehungsweise auf eine etwas kompaktere Version des MSCI World zu 0,1%. Und das eigentlich, ich bleibe dabei, eine doppelte Sensation. Zum einen, dass dieser Vertrag überhaupt so angeboten wird zu diesen Konditionen und übrigens auch die Frühstartrente zu den gleichen Konditionen für Kinder. Und auch, dass es ein Produkt gibt, das lanciert wird, extra dafür maßgeschneidert wird, ein ETF, der mit 0,1% halb so viel kostet wie der ETF auf den MSCI World vor Marktführer BlackRock. Der kostet nämlich 0,2%. So, und jetzt können wir natürlich auch wieder anfangen zu problematisieren, was denken die sich dabei oder sonst was. Aber einfach mal ganz abstrakt gedacht, wenn vor 2 oder 3 Jahren mir jemand gesagt hätte, ich sitze da mal auf einer Pressekonferenz im obersten Stock des Fonds und es geht um eine kapitalmarktbasierte Altersvorsorgeform in Depotform ohne Garantien zu 0,1%. Für die DK, ein ETF mit 0,1% Gebühren lossiert, das ist eine Sensation, dass ich das jetzt so innerhalb von 2, 3 Jahren entwickelt habe. Da bleibe ich dabei. Und dieser Preiskampf, der im Standarddepot ausgerufen worden ist, den haben ja bis jetzt die Neobroker sehr aggressiv betrieben. Scalable ist damit rausgekommen, Quirion, Smartbroker, kleinere Akteure. Und jetzt haben wir plötzlich mal einen Elefant im Raum, der sagt, da gehen wir mit beim Standarddepot, 0,1%. Sag mir mal deine Gedanken dazu.
Also letztendlich ist das eine klassische Strategie. Bevor ich kannibalisiert werde, kannibalisiere ich mich selbst und halt wenigstens die Kundenbeziehung und versuche dann aus der Kundenbeziehung noch ein bisschen was zu machen. Weil letztendlich, wenn ich mir die Kondition der Neobroker anschaue, die Scalables haben ja da den Pflock eingeschlagen mit 15 Basispunkte, die verdienen ja an dem Produkt auch nichts. Und da geht es ja auch darum, die Kunden zu gewinnen und dann denen andere ETFs und Kapitalanlage zu verkaufen. Mhm. Und bevor ich letztendlich die Kunden verliere, ist das natürlich ein klares Signal, bleib bei uns. Du hast ja ein mehr oder weniger gleiches Angebot, vielleicht sogar einen Schnaps günstiger, um dann die Kundenbeziehung dann zumindest aus Sicht der Sparkassenfinanzgruppe weiter auszubauen. Und das insofern ergibt sehr viel Sinn. Dass ausgerechnet eine DK mit diesen Konditionen an den Markt geht, das ist tatsächlich eine herausragende Neuigkeit. Das hätte ich auch nicht gedacht. Und insbesondere jetzt dann auch vielleicht nochmal dann den MSCI World, der dann wahrscheinlich nicht MSCI World heißt, weil natürlich alleine die Lizenzkosten für MSCI da reinhauen, ohne dass da in irgendeiner Weise eine Aktie mehr drin ist. Das kann man natürlich auch dann so strukturieren, dass man das extrem kompetitiv aufsetzt. Und also aus Sicht des Kunden ist das sehr vorteilhaft. Die große Frage ist natürlich dann, die Bank, die Sparkasse, wenn die dem Kunden das verkauft, verkauft die eben dieses günstige Produkt oder gibt es dann halt dann doch noch irgendwie die Sonderlocke mit Garantien und Schnickschnack und dann geht der Kunde doch wieder mit einem deutlich höheren Pricing raus.
Ja, da hast du natürlich einen Punkt. Den haben wir letzte Woche auch schon angesprochen. Wir diskutieren ja hier die ganze Zeit über das sogenannte Standardprodukt, von dem wir gar nicht genau wissen, wie viel Prozent des Markts macht es überhaupt aus, weil es sich eigentlich an digital affine, beratungsfreie Menschen richtet. Und in der Tat ist die Frage, wenn ich Mitte Januar in eine Sparkassenfiliale in Deutschland reinmarschiere und sage, schönen guten Tag, ich würde ganz gerne, ich bin auch schon Sparkassenkunde, das Standarddepot von Ihnen abschließen, dann ist die Frage, läuft das auch wirklich auf das Standarddepot hinaus? Oder wird das ein Feigenblattprodukt sein und guidet mich die DK in ihre individueller verwalteten Premium-Produkte in diesem Bereich, die je nach Laufzeit 1 bis 1,5% kosten und mit denen man sehr viel schöner leben kann als mit einem bei 0,1% gedeckelten Standardprodukt. Ich weiß es nicht. Meine Vermutung wäre, man stellt das ins Schaufenster für die Leute, die keinen weiteren Bedarf haben. Aber sobald auch nur ein Funken Beratung und ein Stuhl ins Spiel kommt, dann glaube ich, wird es schon auf die Nicht-Standardprodukte hinauslaufen, die die DK dann auch hat. Aber trotzdem muss auch mal dazu konstatieren, wir hatten einen Finger an einer Präsentation aus dem Juni. Und schon im Juni gab es den klaren Plan, diesen ETF aufzulegen mit 0,1% und das Commitment deutlich unter 0,5% zu bleiben. Also es ist jetzt mitnichten so, dass die DK zuckt, weil Scalable oder irgendwelche anderen kundenschwächere Akteure gesagt haben, wir machen das umsonst oder für 0,1, 0,15, sondern das war augenscheinlich ganz klar der Plan der DK schon die ganze Zeit, mit Kampfkonditionen im Standardprodukt zu kommen. Und die betriebswirtschaftliche Logik, die die DK versucht zu vermitteln, die ist jetzt weniger und das liegt ja auch auf der Hand, dass man sich die Kunden nicht kannibalisiert, so nach dem Motto, ich habe schon eine Kundenbeziehung und da packen wir noch das Standarddepot drauf, sondern sich vermutlich sagt, wir haben 80% der Leute, die haben dann noch gar keinen Kontakt mit Kapitalmarktprodukten und da kriegen wir dann jetzt über die Fläche auch vielleicht mal einen Hebel rein in die Geschichte. Und also für den Verbraucher eine ganz tolle Sache auf jeden Fall.
Total. Und ich bin mal gespannt, wie auch die öffentliche Edukation der Verbraucher über die großen Publikumsmedien passiert. Weil das hat ja noch gar nicht angefangen. Und je nachdem, wie da im Vorfeld in den Zeitungen, im Fernsehen die Information gespielt wird, kann es natürlich sein, dass der Kunde auch vorgebildet, Anführungsstrichen, ins Beratungsgespräch kommt und dann vielleicht auch es gar nicht so einfach ist, dem von dem Standarddepot auf ein Garantieprodukt oder auf ein Premiumprodukt abzusellen. Es geht natürlich immer bei ein paar, aber je breiter die Kommunikation der Medien ist, nach dem Motto, das reicht eigentlich, dieses Standardding für dich, desto schwieriger ist natürlich dann da die teuren Produkte abzusetzen.
Die DK hat ja auch schon ETFs seit fast 20 Jahren und 27 Stück, die sind auch gar nicht so teuer, auch wenn jetzt natürlich dieses neue Produkt heraussticht, bisschen teurer als der Marktschnitt. Aber ganz interessant ist es, obwohl man die seit 20 Jahren schon hat und ich ja theoretisch auch hier in die Sparkasse reinlatschen kann und sagen kann, Mensch, hier, ich würde ganz gerne auch mal einen Sparplan auf den MSCI World machen, liegen da gerade mal 18 Milliarden drin nach 20 Jahren. Also die haben mit einem großen Aktienfonds, DK Global Champions, der ungefähr zur gleichen Zeit in den Nullerjahren aufgelegt worden ist, bisschen weniger eingesammelt als mit 27 ETFs in 20 Jahren. Was, glaube ich, ganz klar zeigt, zumal diese 18 Milliarden auch ziemlich viel Instigeld enthalten dürften, sie hat schon dort die Steuerungsmöglichkeit und sie wird sie auch beim Altersvorsorgedepot natürlich haben. In welche Richtung geht's? Wie viel Standarddepots schließen wir ab? Das liegt in einem Beratungshaus immer noch ganz klar in der Hand der Berater. Aber du merkst, wir reden jetzt schon seit 5-6 Minuten drüber und wir fangen schon an zu problematisieren. Eigentlich ist es eine Sensation. Es ist verbrauchernah. Es ist klasse, dass die Gebühren runtergehen. Es ist klasse, dass mehr hängen bleibt, statt dass es wie bei Riester verschwindet in den Taschen der Anbieter. Ist eigentlich vielleicht muss man es auch einfach mal so stehen lassen und sagen kann, super, mal eine Marke gesetzt für den Markt, oder?
Total. Und ich würde auch gerne mal, auch wenn im Moment in der Politik sehr viel auf Berlin gebasht wird, da mal eine Lanze brechen, extra fürs Finanzministerium, auch wenn da ein SPD-Minister im Moment drauf sitzt. Die haben da aus meiner Sicht sehr viel, sehr gut gemacht und insbesondere auch mit diesem Deckel, 1%-Deckel, wo ja am Anfang das Geschrei aus der Industrie riesig war, Unverschämtheit und Wettbewerb vom Staat und so weiter und so fort, dass man da aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt hat, weil ganz offen und ehrlich, wenn man sich die Kondition von Riester anschaut und viele gerade Versicherungsverträge von Riester, dann sind die ganzen staatlichen Zulagen, die gezahlt wurden, gehen alleine in Verwaltungs- und Managementgebühr drauf und landen am Ende des Tages nicht beim Kunden. Und, und daraus hat man gelernt. Und das ist auch ein großer Paradigmenwechsel, genauso wie wenn eine Deka jetzt plötzlich ein Produkt auflegt mit 10 Basispunkte, dass man da auch dem Lobbying-Druck der Versicherungswirtschaft und der Finanzwirtschaft eben standgehalten hat und da aus Endkundensicht mal drüber nachgedacht hat, was bleibt denn dann beim Kunden übrig wie können wir die zukünftige Rente da optimieren? Und da ist auch aus meiner Sicht auch ein sehr, sehr gutes Produkt mit Rahmenkonditionen rausgefallen.
Ja, aber lass uns auch festhalten, wenn ich das Standarddepot für 0,1 oder 0,2% anbiete, ja, selbst für 0,2, das ist ein Loss Leader. Das ist ein Verlustprodukt. Das kann ich niemals skalieren. Und selbst wenn ich 5 Millionen Kunden damit generiere in 2, 3 Jahren, dass das sich für mich rechnet. So kann ich die Mathematik nicht quälen und die Kosten, die ich habe und die Schnittstellen, die ich bedienen muss und den Service, den ich bereitstellen muss, was im Übrigen auch noch zu einem ganz interessanten Punkt führt, dass ich höre, dass selbst erfahrene Akteure, die schon lange im Riester-Business sind, und die Kapazitäten hausintern haben, Tag und Nacht rödeln müssen, um dieses Angebot vernünftig im Januar an der Rampe zu haben, weil sich die Zahl der Schnittstellen und der Akteure, mit denen man hier zusammenarbeiten muss, drastisch erhöht. Und wenn ich das aus dem Nichts aufbauen muss, dann wird das, glaube ich, für einige Akteure durchaus noch spannend werden, das vernünftig auf die Kette zu bekommen. Es gibt zwar auch Dienstleister, bei denen ich mir diese Schnittstellen holen kann, aber ich habe da mal eine schöne Folie gesehen, welche Schnittstellen und Abwicklungsprozesse da überhaupt in der Depotverwaltung hinzukommen. Wenn ich das Altersvorsorge-Depot mache, on top von dem Depotgeschäft, was ich sowieso mache, sind Sachen dabei, da kommt man ja gar nicht drauf. Digitale Rentenübersicht, Familienkassen, falls es einen Scheidungsstreit um einen Riester gibt, gesetzliche Krankenkassen, Geldwäschemeldung, FIU, Zulagenabwicklung beim ZFA, regionale Finanzämter, da gibt es einiges zu tun. Und im Moment sind wir noch in einer totalen Euphoriephase, was dieses Produkt angeht. Merkt man ja auch an meinem Geschwätz hier und meinem permanenten Gebabbel von der Sensation. Ich glaube, das wird dann schon noch ganz interessant, wenn der Starttermin naht oder wenn die ersten Wochen laufen, wie technisch fertig denn tatsächlich die Lösungen am Markt sind, die gerade von allen angeboten werden. Ja.
Das wird nur funktionieren, wenn ich davon ausgehe, dass ich, wenn ich die Kundenbeziehung halte, dass der Kunde auch sonst weiter tradet oder ETF-Sparpläne oder Fondssparpläne absetzt bei mir. Ansonsten lohnt sich das nicht, ist der Aufwand.
Absolut.
Und das spricht eigentlich eher für diejenigen, die dann natürlich hintendran auch weitere Produkte haben. Aber wenn ich nur auf das eine Produkt in irgendeiner Weise einen Deckungsbeitrag rechnen will, habe ich eigentlich schon verloren. Und davon gehe ich eigentlich aus, dass dann vielleicht auch der eine oder andere, das war bei Riester war es ja genauso, dann das Produkt wieder oder den Markt wieder verlässt, weil er feststellt, ich kann es nicht upsellen auf weitere Produkte und den Kunden dann doch nicht profitabel bekommen.
Aber an der Stelle kleine Einschränkung. Das war natürlich auch gleich mein journalistischer Verdacht. Meine Güte, dann kegelst du jetzt ein Angebot raus, das sich gut anhört. Und dann hast du die Leute im Vertrag und dann machst du mit denen später, was du willst. So geht's ja gerade nicht. Wenn ich sage, ich drehe an den Gebühren, ist das prinzipiell zustimmungspflichtig. Das wissen wir seit dem BGH-Urteil vor 5 Jahren. Das ist eine fundamentale Vertragsänderung. Ich muss da wissen, worauf ich mich einlasse. Und das andere ist, ich kann ja eben, siehe Riester, auch nicht sagen, oh, ich verliere die Lust, ich stelle das Produkt ein, da mache ich ja nur Verluste mit. Mich rufen ja jeden Tag 100 Leute an und fragen nach ihren Zulagen und was sie wo ausfüllen müssen. Ich muss in dem Markt bleiben. Und nur mit Zustimmung der Regulierer kann ich sagen, ich darf dieses Produkt aus diesem und jenem Grund zurückziehen. Und das wird natürlich auch ein unheimlich komplizierter Prozess. Das heißt, dass das jetzt hier miese Lock-Angebote sind, das kann man, glaube ich, schon mal ausschließen. Womit du natürlich völlig richtig hast, du musst da einen Customer Lifetime Value berechnen, indem du sagst, wen ich da akquiriere fürs Standarddepot. Ja, mit dem mache ich vielleicht noch einen ganzen Haufen Zusatzgeschäfte, die dann leckerer sind irgendwo, ja.
Ja, nee, aber ich meine, in der Vergangenheit Barista, wo sich dann ja etliche auch aus dem Geschäft zurückgezogen haben, nicht, ja. Dass das Produkt eingestellt haben, sondern letztendlich den Vertrieb dafür eingestellt haben. Und das ist natürlich dann wahnsinnige Sanktkosten,
wenn ich
da die Kunden jetzt drin habe, keine neuen Kunden mache, die Kunden nicht auf neue Produkte verkauft bekomme und dann so einen dauerhaften Loss Leader habe auf der Kundenbeziehung.
Schließen wir das Thema noch mit einem Lob an, das ich mich anschließe, an Berlin. Es wird ja viel gemoppert und gemeckert, aber es war natürlich auch ein absoluter Boss-Move zu sagen, es wird übrigens auch möglicherweise ein staatliches Standardprodukt mit 0,2% Gebühren geben. Anschließend keinen Handschlag offenbar zu machen, außer im Hintergrund hier und da mal zu überlegen, wem könnten wir denn das geben? Und schon mit der Ankündigung einen derartigen Markteinfluss zu haben, dass die Leute auf 0,2, 0,1,5 drauf und runter gehen und jetzt deutlich drunter gehen letztendlich, ohne dass ich als Staat was machen muss. Das ist sehr clever gelöst gewesen. Und ob das Standardprodukt dann vom Staat kommt, müssen wir, glaube ich, mal schauen. Wir haben da sehr große Zweifel. Aber das war schon ein sehr spannender Move, zeigt, wie es funktionieren kann.
Total. Also nochmal, es wird viel über Berlin geschimpft. Bei dem Thema muss ich sagen, das ist von vorne bis hinten, im Moment zumindest gesehen, sehr gut gemacht worden. Diese Preisindikation mal in den Markt zu drücken. Und was war damals das Geschrei groß, auch von wichtigen C-Levels von Neobanken und Direktbanken nach dem Motto, was ist das hier vom Staat und bla bla. Es hat genau das bewirkt, was es bewirken sollte.
Und man hat sich flott arrangiert mit der Situation. Genau. Und sorry, es wird ja auch immer noch exzellentes Geld verdient bei Asset Managern und Banken. Ist es jetzt nicht so, dass man hier eine Industrie den Ruin treibt mit dem Standardprodukt. Okay, Jochen, lass uns mal auf Felder begeben, wo du deutlich mehr weißt als ich, wo du mich auch mal erhellen kannst. Da geht es darum, dass sie die Unicredit auch und wie wir festgestellt haben, auch eine Sparkasse, die Sparkasse Rhein-Nahe, an eine Fintech namens VC Trade beteiligt hat. Was steckt da dahinter? Was machen die und was hältst du von dem Deal?
Also keine Überraschung war das, ehrlich gesagt, für mich. Was macht VC Trade? Die sind im Grunde ein Marktplatz für Firmenkredite, insbesondere Schuldscheinplattformen oder Schuldscheindarlehen. Und das ist ja in der Regel ein bankenübergreifender Prozess. Und die Banken, die in dem Geschäft drin sind, brauchen im Grunde eine technische Infrastruktur, haben entweder in-house was oder haben was nicht so gut funktioniert in-house. Und da ist VC Trade ein Fintech, was schon fast 10 Jahre alt ist, seit Jahren am Start. Ist in so eine ganz kleine Nische, die aber offensichtlich ganz gut funktioniert. Und in der Vergangenheit waren auch schon andere etliche Banken an VC Trade beteiligt. Es sind natürlich primär Banken als Kunden. Und von daher wunderte es nicht, dass jetzt eine HVB da auch in diesen Cap Table reingeht. Die große Frage ist natürlich immer, warum? Warum soll ich eigentlich als Bank bei so einem Fintech mich beteiligen, wenn ich eigentlich schon andere Banken im Cap Table habe und sicherstellen kann, dass da auch Konstanz gegeben ist und ich bin eigentlich nur ein Nutzer der Plattform, dann macht es eigentlich Sinn, sich zu beteiligen, wenn ich auch den Plan habe, noch viel mehr Volumen auf diese Plattform zu geben, um dann natürlich dann auch als Shareholder davon zu profitieren. Das kann Signal sein im Kontext des Einstiegs von der UniCredit Hypovereinsbank, auch vielleicht im Kontext Commerzbank, dass man da auch vielleicht ein bisschen weiter schon geschielt hat. Aber letztendlich ist das ein absolutes Nischenthema und wird aus meiner Sicht auch jetzt mit so einer Beteiligung aus der Nische nicht herauswachsen.
Ja, könnt ihr noch mal über ein Thema reden, was, glaube ich, ein bisschen einfacher zu verstehen ist, und zwar eine nette Facette der Unicredit Commerzbank Saga. Hast du es gelesen bei uns, Jochen, oder muss ich es dir erklären?
Nee, aber wir haben ja schon lange immer drüber philosophiert, wo kommen eigentlich die ganzen Aktien her, die der Unicredit angedient wurden von der Commerzbank oder von Commerzbank-Aktionären. Und ihr habt jetzt endlich irgendwie Licht ins Dunkel gebracht.
Das, zumindest haben wir es für einen Teilmarkt mal entschlüsselt. Wir blicken durch ein Schlüsselloch in ein Räumchen dieser ganzen Geschichte. Also seit Beginn dieser Übernahmesaga im September 24, muss man auch schon ganz schön einen an der Waffel für haben, freue ich mich wie ein Schneekönig, mal irgendwann retrospektiv in den Geschäftsberichten der Fonds nachlesen zu können, wie die eigentlich mit der Situation umgegangen sind. Und da sind wir jetzt in der Situation, weil diese Geschäftsberichte und Halbjahresberichte immer mit einem ziemlich zeitlichen Lag veröffentlicht werden, dass wir mal nachschauen können, wie sind eigentlich die Fonds im Jahr 2025 und teils bis März 26 mit dieser ganzen Situation, dem Übernahmekampf und ja auch dem stark steigenden Aktienkurs umgegangen. Und da gab es ein ganz interessantes Phänomen. Wir haben uns mal die größten aktiven Deutschlandfonds angeschaut, die mindestens 1 Milliarde Assets haben. Ich glaube, 10 oder 11 haben wir da gefunden. Haben wir geschaut, wie seid ihr in diesem Betrachtungszeitraum seit Ende 24, Anfang 25 bis zum letzten vorliegenden Halbjahres- oder Geschäftsbericht mit der Commerzbank umgegangen. Und das Bild war sehr eindeutig, fast alle haben ihren Bestand reduziert und zwar im Schnitt um 36%, haben also in diese steigenden Commerzbank-Kurse hinein verkauft, während parallel sich die Commerzbank-Gewichtung beispielsweise im DAX auf knapp 2% verdoppelt hat unterwegs. Das ist natürlich nur ein Teilmarkt, aktive deutsche Fonds, aber es geht auch um 13 Millionen Aktien, Gesamtwert. So Hausnummer 500 Millionen Euro. Und ich habe mal ein bisschen auch in Europafonds reingeschaut, wo es ähnlich aussieht. Ich konnte jetzt nicht eine umfassende Marktbetrachtung machen von den knapp 20% der Commerzbank-Aktien, die in Fonds liegen. Aber zumindest für diesen deutschen Ausschnitt war es ganz interessant, dass offenbar das Misstrauen gegenüber diesem Anstieg groß war, dass man gesagt hat, kommen wir reduzieren. Ist vielleicht eine etwas unfaire Betrachtung in Einzelfällen, weil einige schon sehr hochgewichtet mit Überzeugung in diese Geschichte reingegangen sein könnten und dann hat man Gewinne mitgenommen. Aber es geht ja auch nicht um sich lustig machen über falsche Markteinschätzungen von Asset Managern, die vielleicht gar nicht falsch waren, sondern um die Frage, wo kamen eigentlich die ganzen Commerzbank-Aktien her, die Unicredit unter ihre Kontrolle bekommen hat. Und zumindest in einem kleinen Ausschnitt kann man das einfach sagen, ja, zum Beispiel von aktiven Investmentfonds für deutsche Aktien, die gesagt haben, ja, wir reduzieren jetzt hier mal in diese steigenden Kurse rein. Und da gab es offenbar dankbare Abnehmer. Und das freiwillige Übernahmeangebot, das wird da eine schöne Recherche zum Jahresende, ist davon ja gar nicht erfasst, weil der letzte Bericht ging bis Ende März und die letzten Monate werden dann erst später dokumentiert. Aber ich fand es trotzdem, hat Spaß gemacht zu recherchieren und war sehr interessiert, was rauskommt. Es gab auch eine Ausnahme, die hat signifikant Commerzbank zugekauft. Grüße gehen an der Stelle raus an den Fondsmanager. Hast du eine Ahnung, warum?
Winterdressing.
Oder sie zugekauft hat. Korrekt, du bist Profi. Der hatte einfach 0 Aktien, als das Ganze losging. Da hat er gesagt, komm, muss ich mir mal ein paar Commerzbank-Aktien holen irgendwie. Lass mal jetzt mal hier Name-Blaming, weil da müsste man sie auch konfrontieren und dazu befragen. Aber wie gesagt, die einzige Fonds mit signifikanten Zukäufen unter den größeren, das war einer, der gar keine hatte. Der Rest hat reduziert. Ja,
ganz interessant. Ja, aber nochmal auf die Andienung der Aktien zurückzukommen. Kann man da irgendwie auch rausfinden, ob es da irgendwelche strukturierten Deals gab nach dem Motto, ich behalte die erst nochmal im Fonds, um auch vielleicht noch am potenziellen Upside der Kursentwicklung teilzuhaben. Aber ich diene dir schon mal die Stimmrechte an oder ist das nicht rausfindbar?
Also du wirst letztendlich nur rückblickend die Transaktionen der Akteure nachvollziehen können, die berichtspflichtig sind, die Jahresberichte veröffentlichen müssen zu dem, was sie da machen. Und das sind in letzter Instanz die aktiven Fonds, aber natürlich auch die ETFs. Und bei den ETFs weiß man ja zumindest, wie sie disponieren. Randbemerkung, Zu- und Abflüsse haben da übrigens keine so große Rolle gespielt. Die haben sich in Grenzen gehalten, wäre natürlich auch eine mögliche Erklärung für Verkäufe, dass die massiv Mittel verloren haben. Ist es aber nicht. Nein, du wirst es am Ende nur für den Investmentfonds, Teilmarkt und da die Publikumsfonds nachvollziehen können, was passiert ist. Und zwar sowohl, wie sie damit disponiert haben, haben sie gekauft, verkauft und, das wird dann, glaube ich, auch jetzt auch noch interessant werden, ob sie die Aktien verliehen haben, sofern es dokumentiert wird. Weil das ist ja auch der eine Verdacht, dass die Investmentbanken, die mit der Unicredit paktieren, sich die Aktien geliehen haben, zusammengeliehen am Markt. Und da heißt es ja auch, die ETFs sind sehr verleihfreudig, um sich was dazu zu verdienen mit einem Verleih. Und das ist allerdings jetzt für diese spannende Phase noch nicht nachvollziehbar. Und das können wir dann zumindest für den Teilmarkt der Investmentfonds erst im Herbst und gegen Jahresende mal nachvollziehen, wobei dann die Frage ist, ob sich überhaupt noch irgendeiner dafür interessiert, was da gelesen ist, weil man merkt ja jetzt schon, Teilkapitulation der Commerzbank, das ist ja jetzt, man redet jetzt auch schon über Themen, die eigentlich rum sind, die dann auch schon keinen Sensationscharakter mehr haben letztendlich. Aber wir gucken natürlich nach zum Jahresende.
So oder so wird das, glaube ich, später für spätere Generationen irgendwie in eine Case Study in den Business Schools, wie Andrea Auchel da ein Husarenritt geführt hat und die Übernahme strukturiert hat auf der Investmentbank und Asset Manager Seite, mal andere Methoden einer potenziellen feindlichen Übernahme auszuprobieren.
Ja, Jochen, lass uns abschließend für diese Woche nochmal über ein Thema reden, das auch immer wieder im Podcast in unserer Berichterstattung eine Rolle spielt, wo wir aber, glaube ich, mal das große ganze Bild erfassen müssten. Wir hatten diese Woche eine Geschichte, dass die HSBC Transaction Services von der Düsseldorfer HSBC aufgelöst wird. Also die stellt den Geschäftsbetrieb ein, die Mitarbeiter werden, wie es so schön heißt, sozialverträglich abgebaut. Und auch das ist ein ziemliches Dingen, wenn man sich mal überlegt, dass das in diesem, dass die HSBC einerseits die Transaction Services immer eine interne Kaderschmiede war. Das habe ich schon oft mitbekommen, dass das eine Abteilung war, die einen großen Stolz hatte. Und zum anderen war das auch der Nukleus technisch von Trade Republic, weil Trade Republic ja in den ersten Jahren immer auf die Abwicklung von HSBC Transaction Services zurückgegriffen hat. Und nach sind da aber die Kunden verschwunden. OnVista Bank wurde aufgelöst. Jetzt wechselt BNP Paribas zur DWP. Der S-Broker ist von HSBC Transaction Services weg. Ja, mit dem Ergebnis, das wird jetzt intern umgehängt zu HSBC Continental Europe und die Einheit wird aufgelöst. Und wenn man da mal drauf schaut, stellt man fest, da sind echte Umwälzungen im Moment zugange. Trade Republic hat es internalisiert. Die DKB geht von der DWP zu einem Investment-as-a-Service-Anbieter wie Upvest. Die DK hatte Diskussionen, gehe ich zur DWP, mache ich es selbst. Also man merkt einfach, da ist mächtig Bewegung, weil diese Wertpapierabwicklung zu einem ganz entscheidenden Punkt geworden ist, ein wettbewerbsfähiges und gutes Angebot zu machen. Ja.
Ja, also letztendlich, wenn wir uns die Wertschöpfung anschauen, war es natürlich in der Vergangenheit so, dass da sehr viele Hintergrunddienstleister sehr generös gelebt haben, um es mal freundlich auszudrücken. Und durch den extrem aggressiven Preiswettbewerb, den natürlich die Neobroker angezettelt haben, stellt sich natürlich die Frage, wo kann ich in dieser Wertschöpfungskette Synergien heben? So, deswegen, das ist aus meiner Sicht einer der Gründe für diese ganzen Veränderungen. Und dann, wenn man jetzt mal speziell diesen Fall anschaut, ist es natürlich so, ich bin ja irgendwie im Konstrukt einer globalen Bank, die auch in der IT-Infrastruktur global denkt und eben nicht lokal. Und wenn mir dann halt natürlich das lokale Geschäft verloren geht, stellt sich natürlich die grundlegende Frage, warum soll ich dann hier eine verbliebene lokale Einheit weiterschleppen versus die Systeme auf, die vermutlich dann in Indien oder wo auch immer automatisierten globalen Prozesse migrieren. Und deswegen ist es natürlich dann eher, dass es dann hier so eine HSBC trifft, versus wenn wir die deutschen Player anschauen, die natürlich dann das auf zentralisierten deutschen Systemen haben oder vielleicht dann auch ein bisschen outgesourced haben. Aber deswegen wundert mich nicht, dass es hier bei der HSBC dann reingehauen hat. Aber ich glaube auch nicht, dass das ganze Thema vorbei ist. Also wir werden da in diesem Segment weiterhin Konsolidierung sehen wird es weiterhin ein Kostenfaktor sein und versucht werden, durchzuoptimieren. Und diejenigen mit niedrigen Kosten- und Produktionsstrukturen werden davon die Gewinner sein.
Wir erinnern uns in dem Moment auch nochmal ganz kurz daran, dass ja auch die Commerzbank erwogen hat und ein teures Projekt gestartet hat, die Wertpapierabwicklung zu HSBC Transaction Services rüberzuschieben. Also auch die Commerzbank vor ein paar Jahren erkannt hat, da muss was passieren. das Projekt aber dann gegen dreistellige Millionenkosten abgeblasen hat. Jetzt kann man natürlich sagen, hat dieses abgeblasene Projekt dazu beigetragen, dass HSBC Transaction Services keine Chance mehr hatte? Oder hat die Commerzbank rechtzeitig Wind bekommen, dass man da auf einen toten Gaul möglicherweise setzt? Das weiß ich nicht, aber es erinnert einen zumindest daran, dass dieser Akteur HSBC Transaction Services vor 5 Jahren noch ganz anders in diesem Markt unterwegs war, mit der zweitgrößten deutschen Privatbank da zu agieren in der Abwicklung, als das jetzt plötzlich so mit so einem sang- und klanglosen Ende letztendlich gelaufen ist. Ja.
Ja, aber vor 5 Jahren waren halt auch die Konditionen für die Endkunden in der Masse noch andere, weil dann bin ich halt dann bei einer Commerzbank oder bei einer Comdirect habe ich natürlich für eine Brokerage-Transaktion ganz andere Gebühren gezahlt. Heute ist der Wettbewerb bei einem Euro bei den Direktbrokern bzw. Neobrokern. Ja. Und irgendwo müssen diese Kostenstrukturen natürlich in irgendeiner Weise wieder eingespart werden. Und deswegen wundert mich das nicht, dass es vor 5 Jahren noch eine bessere, heile Welt war.
Ja, ist halt die Frage, ist das, was da passiert, was Trade Republic gemacht hat, Katalysator von so einem strukturellen Shift? Das heißt, das müssen wir reinholen, das müssen wir intern machen. Nur so kriegen wir die Skalen und kriegen wir vernünftige Konditionen hin. Und selbst wenn das so ist, ist dann noch Raum für 1-2 Skalensieger im Investment-as-a-Service-Geschäft. Kann das die DWP-Bank überhaupt sein? So ein kleineres Mandat gewinnt, da BNP Paribas 200.000 Depots. Ist das Abwest? Ich weiß es nicht. Hast du einen Take dazu?
Ja, also ich glaube, reinholen ist nicht notwendigerweise die richtige Strategie. Das macht nur Sinn für diejenigen, die auch große Volumen haben. Aber du hast gerade eben Abwest gesagt, also die hängen hinter einer N26, die hängen hinter der DKB das sind diejenigen, die natürlich auch wie eine Trade Republic auf der grünen Wiese gebaut wurden, mit komplett anderer Kostenstruktur, mit einer komplett anderen neuen IT oder Legacy IT und ich glaube, das werden die Gewinner sein, die es schaffen, diese Abwicklung zu einem Bruchteil der bisherigen Produktionskosten abzuwickeln. Und das kann eine Abwest sein. Da gibt es vielleicht noch einen größeren Markt für mit anderen Anbietern, aber es setzt auf jeden Fall die etablierten Player massiv unter Zugzwang und unter Kostendruck.
Vielleicht schließt sich daher der Kreis zu unserem Thema von ganz am Anfang, dem Standarddepot. Vielleicht sagen sich die Akteure ja auch, Mensch, also am kostenlosen ETF-Sparplan und wenn der Kunde mal 25 Nvidia kauft, damit ist auf Dauer kein Krieg zu gewinnen operativ und das ist selbst bei Robinhood im klassischen Aktien-ETF-Handel nicht so, sondern das Geld wird rechts und links des Weges dieser Commodity verdient und das ist vielleicht das Standarddepot in der Altersvorsorgegeschichte und das ist vielleicht der ETF-Sparplan und der Aktientrade im Bereich Depot. Und ich muss rechts und links des Weges schauen, wie ich mein Ding mache. Und ich nehme es vielleicht auch einfach hin, dass ich damit entweder nichts verdiene oder gar vielleicht sogar ein kleines bisschen draufzahle. Aber ich muss es als Commodity anbieten, weil wenn ich den kostenlosen oder extrem günstigen ETF-Sparplan und halbwegs akzeptable Gebühren für meine Einzelaktien habe, dann bin ich nicht wettbewerbsfähig. Vielleicht ist es das ja. Who knows? Ja, sind wir uns jetzt einig am Schluss? Macht ja auch keinen Spaß, Jochen, oder?
Ja, ist aber so. Aber das ist halt ein gnadenloser Preis- und Kostendruck, der ja nicht nur im Brokerage ist. Der ist im Payment seit 100 Jahren schon der Fall und geht quasi durch die komplette Produktschöpfungskette von Finanzdienstleistungen durch. Ich muss als Anbieter damit umgehen können und wenn ich es nicht kann, dann sehen wir halt Veränderungen, Umwälzungen im Markt.
Und er ist jetzt, siehe, DK Standard Depot, komplett in der Fläche einer zweistelligen Millionenkundenzahl angekommen, was ja an sich eine richtig tolle Sache ist. Mehr Rendite für Anleger, attraktivere Angebote, kann ja keiner doof finden eigentlich. Ja.
Exakt, also für den Endkunden ist das natürlich eine sehr, sehr gute Entwicklung.
Super. Jochen, mit dieser tollen Übereinstimmung in der Einschätzung friedlich beenden wir diesen Podcast. Ich sage dir vielen Dank. Ja.
Danke dir, mach's gut.
Tschüss. Ciao.
Ja, das war's wieder mit dieser Episode von Finanzszene, der Podcast. Wir sagen danke fürs Zuhören, freuen uns über Ihr Feedback unter redaktion@finanz-szene.de. Kontaktmöglichkeiten auch über Threema in den Notes zu diesem Podcast. Vielen Dank. Redaktion und Host Christian Kirchner. Coverdesign Elida Atelier Hamburg. Musik Liturgy of the Street von Shane Ivers. www.silvermansound.com.